weiter. So. In der letzten Predigt, da haben wir nur 4 Versen eigentlich angeschaut. War auch Equip, so viel Zeit hatten wir nicht. Und da haben wir gemerkt, dass der alte Apostel Johannes eine eventuell überraschende Wiederholung hervorbringt. Vielleicht manche von euch könnt euch daran erinnern, was wir gesehen haben und gehört haben. Verkündigen wir auch euch, hat er gesagt. Und das Überraschende daran war, dass er selbst bezeichnete Christen zu dem Evangelium Jesus berufen hat. Also wir haben halt gesehen, dass er, obwohl er dann zu Christen gesprochen hat, dass er trotzdem diesen Christen dann zurück zu dem Evangelium gerufen hat. Und wir haben uns also gefragt, warum ruft Johannes Christen wiederholt zu dem Evangelium? Erstens machen wir eine prinzipielle Bemerkung, dass Johannes, so wie manche unserer Bekannten, sich wiederholen, auch sich selber dann wiederholt, weil ihm etwas an dem Evangelium besonders wichtig ist. Und er sieht, dass diese besondere Überzeugung mit dem Leben seiner Adressaten, ihr wisst, was ich meine, also die Leute, zu denen er geschrieben hat, nicht übereingestimmt hat. Also er hat etwas in dem Evangelium gesehen, was mit dem Leben von den Christen nicht übereingestimmt hat. Und zweitens lernten wir dann aus der Kirchengeschichte, dass viele frühe Christen zu der Zeit des Briefes von einem griechischen Individualismus überzeugt waren. Johannes rief die frühen Christen aus diesem Individualismus zur Gemeinschaft in die Lehre und Tradition Jesus. Er sagte ungefähr und auch wirklich so liebevoll wie möglich, wenn ihr nicht erkennt, dass der Weg Jesus ein gemeinsamer Weg ist, ein Weg, den wir zusammen gehen, habt ihr seinen Weg noch gar nicht erkannt. Und genauso ruft auch Johannes uns aus unserem Individualismus zur Gemeinschaft nach der Lehre, dem Leben und der Tradition Jesus. Also, es war so Kontext von vor 3 Wochen, das ist jetzt eine Weile her. Manche könnten sich vielleicht nicht daran erinnern, manche waren auch nicht dabei. Aber logischerweise ist die nächste Frage, wie sieht diese Gemeinschaft aus? Wenn Jesus uns zur Gemeinschaft ruft, wie sieht diese Gemeinschaft aus? Wie sieht es auch aus, wenn es dann nach der Lehre, dem Leben und der Tradition Jesus gebildet ist? Man könnte eigentlich sagen, denke ich, dass der ganze erste Brief Johannes als eine Antwort auf diese Frage geschrieben worden ist. Und ich ermutige euch auch, das zu tun. Lest diesen Brief diese Woche, 1. Johannes, vielleicht teilweise auch in deiner Lebensgruppe, wenn du in einer bist, und sieh, wie es diese Fragen beantwortet. Wie sieht christliche Gemeinschaft aus? Welche Zwecke hat christliche Gemeinschaft? Und was sind die Grundlagen für christliche Gemeinschaft? Heute will ich nur so den ersten Schritt mit euch gehen, um diesen Fragen zu beantworten. Denn er hat halt auch den ganzen Brief dann geschrieben, um diese Fragen zu beantworten. Und wir können nicht alle Fragen vollständig beantworten. Daher tue ich einfach, was ich kann heute. Und wir lesen deshalb so mitten im Brief von 1. Johannes 3, 11 bis 24. Wenn ihr eure Bibeln habt, könnt ihr da aufschlagen. Ich habe es euch dann aber auch hier auf dem Beamer vorbereitet. Da lesen wir: Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Und wenn er Brüder schreibt, schreibt er für alle, also auch Schwestern. Wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben übergangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt in dem Tode. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisset, dass kein Menschenmörder ewiges Leben in sich bleibend hat. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben dargelegt hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben darzulegen. Wer aber der Welt Güte hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit. Und hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden vor ihm unsere Herzen überzeugen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was irgendwie bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, gleich wie er uns ein Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Ich glaube, wenn wir diese Worte hören, sind wir vielleicht leicht erschrocken. Denn die sind auch nicht leichte Worte, die Johannes hier schreibt. Ich will euch aber daran erinnern, dass Johannes als ein sehr sanftmütiger, liebevoller und gnadenvoller Kirchenleiter bekannt war. Er war ja auch der Junge von Jesus, wovon wir hören, dass er von Jesus besonders geliebt war. Also er war einfach immer mit Jesus. Also obwohl wir manchmal erschrecken, wenn wir diese Worte lesen, müssen wir uns daran erinnern, sie werden von jemandem geschrieben, an dem so viel Weisheit, Demut und Liebe sichtbar war, dass die frühen Christen seine Worte sehr ernst genommen haben. Und sie haben sie ernst genommen, weil sie erkannt haben, dieser Mensch hat einen Charakter, der ähnlich ist wie dem von Jesus, was wir in die Schrift lesen. Ich glaube, eine kleine Geschichte von dem römisch-christlichen Historiker Eusebius wird eventuell dabei helfen. Johannes hatte einen Jünger, also er war selbst Mentor für einen Menti. Ich habe jetzt auch 3 Menti und es macht mir eine riesige Freude, so mit denen unterwegs zu sein. Und Johannes hatte halt diesen Jünger und musste auf eine Reise, eine ziemlich lange Reise. Damals hatten die halt keine Autos, kein Flugzeug. Wenn man dann unterwegs war und Johannes hat halt überall gepredigt, auch so wie Paulus und Petrus. Das hieß, wenn er dann unterwegs war, war er lange unterwegs. Und er hat dann dem Bischof in seine Stadt gesagt, hey, ich habe diesen Jungen, sorgst du mal für ihn. Ich bin jetzt eine Weile weg und er ging dann los. Also wir wissen nicht ganz genau, wie lange er weg war, aber ich schätze mal schon so um ein Jahr. Er ist etwas länger weg. Er kommt zurück und er geht zu diesem Bischof und er fragt, wo ist denn mein Junge? Wie geht's ihm denn? Und der Bischof antwortet, leider ist sein Junge tot. Also er hat sich von Gott verfremdet und ist jetzt Leiter einer Bande in den Bergen. Keiner kann ihn erreichen, denn seine Bande tötet alle, die sie begegnen. Das musst du dir vorstellen, wie das für Johannes war. Als er diese Worte hörte, griff er sich am Hemd und hat es dann zerrissen. Ja, es war wahrscheinlich auch für den Bischof ein bisschen erschreckend. Und er sagte kniend, hol mir ein Pferd. Ich will diesem Jungen nachgehen. Obwohl er jetzt eben gehört hatte, dass in den Bergen, dass niemand zu diesem Jungen kommen könnte. Also Johannes, dieser alte Mann, also überlegt euch, das ist ein Mann, der 70, 75 Jahre alt ist und er reitet dann so schnell wie möglich auf einem Pferd in den Bergen. Er ist eben von einer Reise zurückgekommen und dann schon am gleichen Tag geht er wieder los. Jetzt sind die Berge nach diesen Jungen. Und die Bandenmänner nehmen ihn fest und haben vor, ihn zu töten. Und Johannes sagt dann, halt, halt, ich wollte, dass ihr mich fängt. Nimm mir zu eurem Führer, ich muss mit ihm sprechen, bring mir zu deinem Richter. Und sie tun das. Und er ist dann mitten in den Bergen und er sieht seinen Jünger und sein Jünger sieht ihn. Und sobald der Jünger ihn sieht, lauft er davon. Er lauft mit seinen Waffen, er lauft mit alles, was er hat, so direkt davon. Er ist total erschüttert. Und Johannes, dieser alte Mann, fängt dann nach ihm zu laufen. Ein junger Mann, der Leiter von einer Bande, der ist wahrscheinlich so fit, wie es überhaupt geht. Und der alte Mann lauft ihm nach, merkt, das schaffe ich einfach nicht und ruft deshalb, warum läufst du von mir? Ein alter, unbewaffneter Mann. Siehst du nicht, da ist noch Hoffnung zum Leben für dich. Ich würde mein Leben für deins geben. Ich würde gerne den Tod für dich leiden, so wie der Herr Jesus den Tod für dich unterlitt. Ich würde mein Leben als Tausch für deins geben. Halt! Höre zu! Glaub mir! Und als der junge Mann diesen Worten hört, wirft er seine Waffen zur Seite und er senkt kniend zum Boden und fängt an zu weinen. Er heult. Es ist dieser mutige und auch demütige Johannes, der uns schreibt. Er ist ein Mann nach Jesus Charakter, der bereit war, sein Leben für einen Menzi, einen Junge aufzugeben. Auch nachdem dieser Junge ihn und seine Lehre verlassen hatte. Dieser nachahmwürdige Johannes schreibt, denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Und später, wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Ich weiß, diese Worte fordern uns aus. Sie fordern mich auch unglaublich aus. Dies ist die Botschaft. Wir sollen und wir sind schuldig. Aber diese Worte stehen da. Die sind nicht das Evangelium, wie wir es oft raussprechen. Aber sie stehen in dem Brief, der manchmal den Liebesbrief der Bibel genannt wird. Sie stehen in dem Brief des Apostels, der Jesus engster Freund war. Und wir müssen sie zuhören. Also, warum ist der junge Johannes losgelaufen, als er Johannes, der Träger Jesus Evangelium, kommen gesehen hat? Genau aus dem gleichen Grund, das in dir bebt, wenn du hörst, dies ist die Botschaft, wir sollen und wir sind schuldig. Du und ich, wir ahnen, was der junge Johannes ins Gesicht leuchtete. Die Gnade Gottes ist eine teure Gnade. Und daher wehren wir uns innerlich, uns oder auch äußerlich. Wir wollen dem Preis nicht zu nahe kommen. Wir wollen uns Gottes Gnade mitnehmen, aber die Verantwortung soll lieber stehen bleiben. Das Problem ist, dass so ein Verständnis von Gnade anscheinend ein Missverständnis ist. Was sagt Johannes zu dem Jünger? Da ist noch Hoffnung zum Leben für dich. Wir gleichen diese Aussage mit dem Geschenk der Ewigkeit und ausreichende Segen für die jetzige Zeit. Aber glaubst du, dass dieser junge Mann weglaufen würde, wenn die Nachricht nur Ewigkeit und gegenwärtiger Segen beinhaltete? Nein! Gnade ist nicht irgendein Ausweis oder Pass, den man im Himmel irgendwann mal zeigt, sodass man reinkommt. Sie ist Hoffnung zum Leben. Man lebt durch sie. Nicht nur dann in der Ewigkeit, sondern auch jetzt. Deshalb schreibt Johannes kurz vor unseren heutigen Versen: Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Ja, sie ist ein Status, der über dich hinausgesprochen wird. Aber Johannes schreibt auch weiter: Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat oder auf sie hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Du bist ein Kind Gottes. Nichts, was du tust, kann Gottes Liebe für dich ändern oder ausschöpfen. Gott beschließt: Ich adoptiere dich. Und dadurch bekommst du den gleichen Status, ohne dass du vorher überhaupt was dafür getan hast. Wie seinen angeborenen Sohn Jesus. Diesen Status bekommst du. Es ist Geschenk, es ist Gnade. Aber vergiss nie, was er, Gott, dafür bezahlt hat. Und vergiss nicht, dass du selber deinen Vater anerkennen musst, um wie ein Sohn oder eine Tochter zu leben. Das sieht man auch in Familien, wo Söhne oder Töchter adoptiert werden. Die müssen erst auch annehmen, dass sie einen Sohn oder eine Tochter sind. Den Status, also legal sind sie schon Töchter und Söhne. Aber es ist ein großer Unterschied, wenn sie es eigentlich wirklich wahrnehmen, annehmen, diese Liebe annehmen. In seinem bekannten Buch Nachfolge wollte Dietrich Bonhoeffer uns zu dieser Wahrheit, also die Wahrheit, die die Zentralität einer teuren Gnade ist, erwecken. Da schrieb er: Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Das schrieb er natürlich kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Unser Kampf heute als Kirche geht um die teure Gnade. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. Andererseits, teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft. Alles verkauft, was er hatte. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt, die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Der Ruf Jesu Christi, auf den hin der Junge seine Netze verlässt und nachfolgt. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Ich komme normalerweise nicht durch diese Worte. Werden wir es aushalten können? Können wir unter so eine teure Gnade stehen? Buße, Gemeindezucht, Bekenntnis der Sünden, Beichte, Nachfolge, Kreuz. Wäre es nicht besser, loszulaufen? Willst du nicht laufen, wie der junge Johannes es tat? Ich weiß, dass viele von uns genau das schon irgendwann getan haben. Manche von euch sind sogar jetzt innerlich am Weglaufen, weil solche Worte so anspruchsvoll sind. Bin auch schon mal davon weggelaufen. Bitte höre aber daher, was dir Jesus durch die Zunge Johannes nachschreit, während du am Weglaufen bist. Er dreht unsere Perspektive. Siehst du nicht, da ist noch Hoffnung zum Leben für dich. Ich habe mein Leben für deins gegeben, sagt dir Jesus. Ich habe gerne den Tod für dich gelitten. Ich habe mein Leben als Tausch für deins gegeben. Halt, höre zu, glaub mir. Für wen ist es am meisten teuer? Für wen ist dein Leben, dein Glauben und die Möglichkeit deines Rückkehrs am meisten teuer? Nicht für dich, für ihn. Für ihn. Für den Mann, der willig zu seinem Tod ging. Für den Mann, der willig Macht, Gemütlichkeit, ein Familienleben und sogar die Herrlichkeit Gottes für nichtig hielt im Vergleich mit dem Wert deines Lebens. Verstehst du, was das bedeutet? Du hast ewiges, nimmer endendes, heiliges Wert. Das ist die erste Offenbarung einer teuren Gnade. Nicht, dass es dir was kostet, sondern die teure Gnade kauft was für einen hohen Preis. Jesus hat dich für den höchsten Preis gekauft. Anders gesagt, deutet die teure Gnade Jesus erstens darauf, welcher unermessliche Wert du für ihn hast. Deshalb sagt Johannes zuerst, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Aber Jesus' Gnade, seine todübergreifende Passion für uns, ist auch der vorbereitende Schritt für den zweiten Punkt. Nämlich, dass auch wir schuldig sind, für die Brüder das Leben hinzugeben. Was will dir Johannes mit diesem Wort schuldig eigentlich sagen? Wir würden es so gerne umgehen. Ich glaube, dass es letztendlich ganz simpel ist. Johannes sagt dir, dass du schuldig bist, für die Brüder das Leben hinzugeben, weil dir Jesus zeigt, dass absolute Hingabe, das Ziel deines Lebens, die Besinnung deines Lebens ist. Die Besinnung deines Lebens ist die Hingabe deines Lebens. Das war's. Das ist es. Alles, was Jesus sagt, alles, was die Bibel uns lehrt, führt durch oder zu diesem Punkt. Du bist geschaffen, dass du dein Leben hingibst. Paradox. Warum? Weil du, wenn du dein Herz, deinen Kopf und deine Kraft frei von der Sucht nach deinem Leben hast, endlich das Herz, den Kopf und die Kraft für Jesus sein Leben frei machen kannst. Indem du dich loslässt, überlässt du dich dem Ewigen los. Sage ich nochmal. Indem du dich loslässt, überlässt du dich dem Ewigen los. Johannes verbindet zwei Besinnungen in diesem Brief. Die Besinnung zur Hingabe und die Besinnung, Kind Gottes zu sein. Und das zweite hört sich viel besser an. Er will darauf deuten, was es aber heißt, ein Kind Gottes zu sein. Gottes Kinder sind durch ihre hingebende Liebe füreinander und die Welt bekannt. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren, aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Und anderswo lesen wir dann auch, dass wir als Christen dafür bekannt werden sind, weil wir einander lieben. Gott sagt uns, Jesus sagt uns, das erste Gebot, das wichtigste Gebot, das ist, dass wir einander mit unserem ganzen Herz, mit unserer ganzen Seele, mit unseren ganzen Gedanken, mit unserer ganzen Kraft lieben wollen, lieben sollen. Und das geht nur, weil er es schon gemacht hat. Es geht nur dann, wenn wir uns dafür bereit machen, es von ihm zu empfangen. Denn er muss es erst tun. Der hat es auch erst getan. Johannes zeigt daher auf Kain und Abel. Wahrscheinlich, als wir durch diese Versen gegangen sind, habt ihr euch gedacht, was soll das denn? Also 1. Mose 4, was hat das hier mit diesem Brief zu tun? In 1. Mose 4, wo Kain und Abel Gott Opfer bringen und Gott Abels Opfer berücksichtigt und Kains nicht, gibt es einen sehr wichtigen Unterschied zwischen den zwei Opfergaben. Und deshalb deutet Johannes auf diese Geschichte. Kain brachte von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Lange schien es mir so, als ob Gott in dieser Geschichte ungerecht handelte. Und wenn du Christ bist, ist das ein Problem, weil es das 4. Kapitel in der Bibel ist und schon denke ich, dass Gott ungerecht ist. Vielleicht geht es aber manche von euch auch so, wenn ihr das liest. Warum nimmt Gott nicht Kains Opfer an? Ich haderte wirklich mit diesen Versen, bis mir beim Studieren irgendwann offensichtlich wurde, der Unterschied zwischen den zwei Opfergaben ist, dass Kains kein wirkliches Opfer ist. Komm gleich dazu. Abel brachte Gott von den Erstlingen seiner Herde. Das heißt, erstens, dass Abel eine Herde gebildet hat. Wir hören nirgends, dass sein Vater Adam ein Hirte war. Wahrscheinlich ist Abels Herde daher sehr klein am Anfang. Stellen wir uns das mal vor, okay? Abel hat 5 weibliche Schafe und einen Bock und er wartet darauf, betet dafür, kann eventuell nachts nicht schlafen, weil er sich und Gott fragt, wird diese Herde sich vermehren? Wird sich meine Anstrengung lohnen? Werde ich eine Familie durch dieses Lebensstil versorgen können? Und dann werden die ersten 2 oder 3 Auen schwanger und er betet jetzt noch konzentrierter für gesunde Geburten. Abel sieht Hoffnung für diese Herde. Er sieht eine Zukunft. Endlich werden die kleinen Lammen dann geboren und du kannst dir vorstellen, wie sich Abel freut. Halleluja, preis den Herrn. Gott, du bist mir so gut. Ich will dir danken und ehren. Du sorgst für mich. Du hältst mich am Leben. Ich will alles in meinem Leben tun, um dich zu danken. Und plötzlich kommt bei Abel ein Gedanke ins Kopf und er lauft auf seine Herde zu. Er nimmt 3 Lämmlein zu sich. Er küsst das Fell, das er nach den Geburten gewaschen hatte. Und wir lesen, Abel brachte von den Erstlingen seine Herde und von ihrem Fett. Was tat Abel da? Etwas, das für die Welt absolut wahnsinnig aussieht, aber das für Abel den einzigen Sinn machte. Ich will dir danken und ehren. Du sorgst für mich, Papa. Du hältst mich am Leben und ich will alles in meinem Leben tun, um dich zu danken. Siehst du jetzt, was der Unterschied zwischen Kain und Abel war? Kain brachte irgendeine Gabe. Er gab Gott aus seinem Überschuss. Aber Abel brachte sein Leben. Er brachte seine weltliche Hoffnung und seine weltliche Zukunft. Abel verstand, wenn mein Papa Gott wirklich für mich sorgt und mich am Leben hält, dann brauche ich nichts in meinem Leben von ihm zu schützen. Gott, du bist mein Schatz. Und Gott, du bist mein Schutz. An dir finde ich eine noch größere Hoffnung und Zukunft, als mir die Herde schenken kann. Ich gebe dir deshalb mein ganzes Leben. Ich gebe dir sogar die Erstlinge, worauf ich meine Hoffnung gesetzt hatte. Ich gebe mich ganz hin. Freunde, die teure Gnade Gottes will uns zu solchen freigebenden Menschen machen. Wenn Johannes sagt, dass es die Botschaft von Anfang an war, ist es wirklich so. Wir sehen es sogar schon in 1. Mose. Absolute Freigebigkeit, absolute Hingabe ist die Definition Gottes Liebe in der Bibel, weil Jesus sein Leben, Tod und Auferstehung sie uns so definiert. Aus diesem Grund schreibt uns Johannes, und er weiß, dass es schwer sein wird, und deshalb versucht er wirklich, jeden Satz irgendwie etwas leichter zu machen. Er schreibt: Kinder, was eigentlich auf Griechisch noch, also eigentlich sagt er Kindchen, Kindlein. Lass uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Abel war aus der Wahrheit. Und es würde offensichtlich, weil er bereit war, seinen Lebensunterhalt zu opfern. Er verstand richtig, dass sein wahrer Lebensunterhalt Gott war. Und wir können auf eine noch tiefere Weise verstehen, nicht die Herde war Abels Zukunft, so wie unsere Arbeit, unsere Familien und unsere sonstigen Ziele nicht unsere Zukunft sind. Nicht die Lämmlein und unsere sonstigen Opfer sind unsere Zukunft. Nicht die Bande war Johannes Jünger seine Zukunft, sondern der Lamm Gottes, Jesus Christus, der sich für ihn und für dich hingab, der ist unsere Hoffnung und unsere Zukunft. Weil er, Jesus, sich hingab und dir dabei deine segensreiche Zukunft gab, kannst du ihm schon jetzt alles andere zu Füßen legen. Versteht ihr das? Ihr habt schon alles empfangen. Das heißt, du kannst nichts verlieren. Verstehst du, warum der junge Johannes sich umdreht, die Waffen zur Seite schmeißt und sich heulend und kniend dem Evangelium wieder übergibt? Weil der zweite Punkt, eine hingebende Liebe und ein freigebiges Leben, die logische Folge von Jesus Liebe für ihn ist. Das Evangelium ist nicht irrational. Der zweite Punkt, eine hingebende Liebe und ein freigebiges Leben, ist die logische Folge von Jesus, seine Liebe für uns. An dem zweiten Punkt, unsere Brüder und Schwestern so zu lieben, wie Jesus uns liebt, geht es nicht primär um deine Liebe. Sonst wäre es unlogisch. Die Grundlage, der Anfang, die Botschaft, die ihr von vorne angehört habt, ist, dass Jesus dich mit seinem ganzen Herz, seiner ganzen Seele, seinem ganzen Denken und mit seiner ganzen Kraft liebt. Sein Herz, seine Seele, sein Denken, seine Kraft bereiten dir ein neues Herz, eine neue Seele, eine neue Denkweise, eine neue Kraft vor. Es fängt nicht mit dir an. Halleluja. Es fängt am Kreuz an. Und weil es dort anfängt, weil dir ein neues Leben geschenkt ist, darfst du. Das darfst du umsetzen. Wenn du wirklich verstehst, was Johannes sagt, ist es nicht nur, dass du etwas schuldest. Du darfst nach dem Charakter dieses Lebens und dieser Liebe handeln. Es ist Geschenk. Das verstehen wir so oft nicht, weil wir immer noch in diesem Individualismus stehen. Aber eigentlich zu erkennen, ich habe jemand, der vor mir geht. Und ich darf so leben, wie er es mir vormacht. Heißt, ich muss nicht mehr mir fragen, was ist denn überhaupt der richtige Weg? Weil er es schon vormacht. Wenn du kein Beispiel hast, wenn du kein Vater oder Mutter hast als Kind, wirst du nicht erkennen, wie soll ich leben. Deshalb ist Gott dein Vater, Jesus dein Freund und dein Bruder, der Heilige Geist, der dir die Kraft gibt, zu leben und so zu handeln, wie Gott, wie Jesus auch lebte. Nochmal, ganz logisch. Von einer praktischen Perspektive, wie sieht aber diese Hingabe aus? Johannes macht die praktische Grundlage dieses Lebens unübersehbar deutlich. Und vielleicht deshalb lesen wir halt diese Stellen innerhalb dieses Briefes nicht so gern, weil sie so deutlich sind. Christliche Hingabe, die Hingabe deines Lebens für Jesus, heißt Hingabe deines Lebens für deine Brüder und Schwestern. Deine Mitmenschen und besonders andere Christen. Er sagt, auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Das sagt er direkt danach und bevor er wieder von Jesus seine Liebe spricht. So leben wir wie Jesus. Johannes schreibt, dass wir schuldig sind, also dass wir die Möglichkeit haben, dass wir es dürfen, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und er denkt sich dieses Gebot nicht einfach aus. Hier, noch was Krasses. Wir hören es nicht gern von Johannes. Aber guck mal. Er zitiert eigentlich Jesus, der die Füße seiner Jünger wusch und ihnen dann erklärte, wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Come on, Jesus. Wie sieht christliche Hingabe aus? Christliche Hingabe ist erstens durch Dienen gekennzeichnet. Willst du dort sein, wo Jesus ist? Okay. Willst du dort sein, wo Jesus ist, dann wasch Füße. Also, bildlich. Willst du dort sein, wo Jesus ist, heute bedeutet das, dass du das Geschirr spülst, dass du die Toiletten putzt, ohne dass du gefragt wirst. Oder dass du selber fragst, was du hier in der Kirchengemeinde, was du daheim für deinen Partner, was du für deine Freunde, für deine Eltern tun kannst. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir nicht verstanden, was Jesus uns sagt. Wie sieht christliche Hingabe aus? Christliche Hingabe ist zweitens, es gibt eigentlich, ich habe eine noch längere Liste, aber ich gehe jetzt nur durch zwei, weil es einfach sonst zu lang wird. Christliche Hingabe ist zweitens durch Vergebung gekennzeichnet. Willst du dort sein, wo Jesus ist? Bleib mit denen und vergebe die, die dir unter die Haut gehen. Frage selber nach Vergebung. Besonders, wenn du denkst, dass die anderen eigentlich dich nach Vergebung fragen sollten. Jesus hatte Jünger, die ihn verraten und versagen würden. Er vergab Menschen, die von ihren Dorfnachbarn gestohlen hatten. Er bildet uns ein vergebendes und versöhnendes Lebensstil vor. Und wenn er mit deinem Vater eins ist, dann heißt es, dass unser Vater uns so ein Leben vorgibt. Willst du sein Kind sein? Du bist es schon, aber du musst es immer noch annehmen. Wir sind gerade in einer Umbruchsphase als Ecclesia. Unser zweites Bauprojekt steht vor uns. Wir haben ein Büroteam erweitert. Die Strukturen sind in einem Veränderungsprozess. Es kommen neue Freunde dazu. Wir versuchen, ein Kleingruppensystem zu etablieren und viel, viel mehr. Zu solchem Wachstum gehören Wachstumsschmerzen. Ich glaube, viele von euch haben das schon gemerkt. Wir sind in solchen Zeiten besonders anfällig für Verletzungen, Misstrauen, Stress, Zorn, Angst und eventuell sogar Bitterkeit. Liebe Leute, oder wie Johannes sagen würde, Kinder, Kindchen, ich sehe so viel Gutes in unserer Gemeinde. Ja, ich bin so dankbar, dass ich in dieser Phase mit euch sein darf. Und ich will euch deshalb sehr liebevoll warnen. Ich sehe eine Gefahr, gerade in unserer Gemeinde, mit unserem gewöhnten Umgang mit Verletzungen, Misstrauen, Stress, Zorn und Angst. Ich sehe es zweierseits und es hat mit beide diese zwei Punkte zu tun. Einerseits, dass wir, wenn wir uns verärgert fühlen, dass wir uns zurücknehmen, wenn wir das Gefühl haben, dass es nicht richtig läuft, dass wir nicht mehr dienen. Wir halten uns zurück. Jesus sieht das Kreuz vor ihm. Er sagt zu Gott, bitte Herr, nimm mir diesen Kelch. Aber nicht meine Wille, sondern deine Wille geschehe. Was heißt das? Er war in einem unglaublichen Umgangsprozess. Der Große der Geschichte. Und er sagt in dem Moment, obwohl seine Jünger von ihm wegfallen, ich gehe weiter. Ich diene die Menschheit bis zu Ende. Dann gibt es der zweite Punkt, Vergebung. In einem Umgangsprozess, wo Wachstum dann auch gefragt wird, dann ist es oft so, dass Verletzungen auch passieren. Wir wollen an etwas festhalten und die Gemeinde, die Gemeinschaft oder manche Leute müssen einfach weiter. Und wir sehen es nicht gern. Manche Sachen sind uns wichtig. Wir sehen, dass Entscheidungen gemacht werden, mit denen wir nicht einverstanden sind. An dem Punkt ist es wichtig, dass wir mit denen bleiben und die vergeben, die uns unter die Haut gehen. Wir müssen das tun. Wenn wir das nicht tun, so kommt der Feind rein. Auch in Ecclesia. Und ich sage es nur, obwohl es mir auch schwerfällt, weil ich sehe, dass wir manche von uns an diesem Punkt sind. Viel Gutes geht hier vor, aber wenn wir nicht vergeben können, legen wir Satan eine riesige Wunde auf. Es war zu ziemlich gesunden Gemeinden, dass Paulus schrieb, legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder, zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Ich komme nochmal zu dem Punkt. Ich bin jetzt fast fertig. Ich weiß, es ist eine lange Predigt. Wir schließen daher mit der Predigt auch ab. Aber diese Sachen lagen mir wirklich am Herzen diese Woche. Und ich habe einfach gemerkt, ich kann nicht an die vorbei. Die Predigt wäre viel kürzer gewesen, wenn ich jetzt nicht von Dienen und von Vergebung gesprochen hätte. Aber die sind am meisten gebraucht. Seht ihr, wie Paulus zurück zu dem Punkt kommt, dass unser Fokus auf Jesus bleiben muss? Du darfst und sollst Gott nachahmen, weil du jetzt schon ein Kind bist. Das haben wir schon gesagt. Und dadurch, dass du sein Kind bist, übernimmt er die Lasten, die Schulden und sogar deinen Zorn. Das ist, was es bedeutet, wenn ein Vater oder eine Mutter ein Kind aufnehmen. Alles, was deins war, fällt auf ihn, sodass alles, was seins ist, dich erfüllt. Und wenn du erfüllt bist, kann dir niemand die Fülle nehmen. Das ist die Bedeutung von Erfüllung. Die Liebe Gottes fließt über. Sie ist nicht zu halten. Keine Verletzung, kein Misstrauen, kein Stress, kein Zorn, keine Angst und keine Bitterkeit kann dich von der Liebe Gottes fernhalten. Und wenn das so ist, dann welche Verletzung, welches Misstrauen, welcher Stress, welcher Zorn, welche Angst und welche Bitterkeit soll dir dann von deinem Nächsten fernhalten? Die Liebe Gottes, die Liebe Jesus gibt dir die Kraft, für ihn oder sie zu sterben, so auch für ihn oder sie zu leben. Jetzt gebe ich euch noch ein letztes Bild. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Herr der Ringe, eine Trilogie von J.R.R. Tolkien. Ich liebe die Geschichten, die Filme sind auch gut. Und diese Trilogie ist eine wunderbare Geschichte über Freundschaft. Und nicht nur irgendeine gute Freundschaft, sondern eine, die durch diese Agape hingebende Liebe charakterisiert ist. Wovon auch Johannes schreibt. Ich wollte euch eigentlich die 2 Minuten zeigen, aber ganz am Ende schafft es Frodo nicht mehr, den letzten Weg zum Ziel zu gehen. Er liegt am Berg Doom im Land des Bösen, völlig am Ende. Er kann nicht mehr, er ist diesen ganzen Weg gegangen, er hat auch viele Fehler gemacht, aber er ist jetzt fast am Ziel und er schafft es einfach nicht mehr. Und dann fast wie aus dem Nichts kommt sein Freund Sam zu ihm. Er ist die ganze Zeit nach ihm gelaufen. Frodo hat während seines Auftrages Sam schon verlassen, sogar 2-mal, missachtet und sogar fast getötet. Sam hatte scheinbar jeden Grund gehabt, die Freundschaft aufzugeben und die gemeinsame Mission, den Bösen zu besiegen, zu resignieren. Aber Sam tut es nicht. Sogar am Ende haltet er die Vision der Güte im Kopf, während Frodo nur noch die Dunkelheit sehen kann. Da sitzt er neben Frodo am Berg und er fragt, er spricht von dieser Vision, von dem Heimat, wo auch wir hinkehren, das neue Jerusalem, ein Königreich mit Jesus, ein Zuhause mit unser Vater. Er spricht von solchen Sachen. Und er fragt Frodo, kannst du es noch sehen? Kannst du es noch schmecken? Und Frodo sagt, nee, Sam, ich kann mich nicht mehr an das Licht erinnern. Ich kann mich nicht mehr an den Geschmack von Erdbeeren mit Sahne erinnern. Ich weiß nicht mal, wie Wasser sich anhört, wenn es fließt. ich sehe nur die Dunkelheit. Die Dunkelheit steht mir im Gesicht.